Kurzer Hinweis. Dieses Podcast-Projekt ist im Rahmen eines studentischen Seminars entstanden. Die Inhalte beruhen auf einer wissenschaftlichen Literaturrecherche, können aber nicht den gesamten Forschungsstand zum Thema wiedergeben. Viel Spaß beim Hören.
Hi und herzlich willkommen zurück zu Besser Wissen. Wir sind Emily,
Alina,
Annalena
und Rasmus.
Und wir gehen heute einem neuen Mythos auf den Grund, und zwar: Man benötigt Stress, um zu lernen. Wir hoffen, ihr nehmt einiges mit und habt viel Spaß in den nächsten 25 Minuten. Los geht's!
Boah, habt ihr auch gerade so viel Stress in der Prüfungsphase?
Ja.
Also, ich prokrastiniere ja so hart. Boah, ich muss morgen noch ein Exposé abgeben.
Ja, ich mache ja auch selber einfach den Stress. Viel zu sehr, mehr als eigentlich da wäre.
Aber es ist auch einfach so viel.
Wenn wir schon mal darüber reden, würde ich euch gerne die Frage stellen, wenn ihr euer Stresslevel auf einer Skala von 1, was bedeutet, alles ist vollkommen okay und ruhig in mir, bis 10, ich breche innerlich in Panik aus und weiß nicht, wo oben und unten ist, beschreiben müsstet, welche Zahl wäre das gerade im Hinblick auf die Prüfung?
Schon so eine 8. Noch eine 6 gerade.
Ah, wir von morgen sprechen eine solide 7 bis 8, aber sonst eine 3, glaube ich. Insgesamt.
Okay, das zeigt ja schon mal, dass jeder von euch unterschiedliche Empfindungen von Stress hat und das, obwohl wir alle den gleichen Stressor haben, nämlich unsere Prüfungsphase. Und dieses Phänomen erklärt Richard Lazarus, indem er davon ausgeht, dass nicht eine Situation allein stressig ist, sondern es immer einen Wechselwirkungsprozess zwischen der Situation, also dem sogenannten Stressor, und der Person gibt. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass eben jeder einzelne von uns für seinen Stress verantwortlich sein kann, wenn er mit dem Stress umzugehen weiß. Der Stressor ist dabei die wirkende Kraft und im Lernkontext kann das zum Beispiel die Lernerwartung oder auch eine Herausforderung, zum Beispiel eine Prüfung sein. Der Stress ist die Realisation des Lernenden, dass ein Stressor existiert, und dabei findet eine Interaktion zwischen Lernenden, dem Stressor und dem äußeren Umfeld. Hierbei möchte ich euch nochmal auf das Stressmodell von Lazarus verweisen, welches auch nochmal in den Shownotes sowie alle anderen wichtigen Quellen eben dort auch verlinkt sind. Ähnliches sagen auch Rutland et al. In ihrem Paper zum Thema Stress und Lernen. Dabei gilt dort die grundsätzliche Annahme, dass entweder ein Stressor als positive Herausforderung oder als Hindernis für das Lernen empfunden wird und ein gewisses Maß an Stress eben notwendig ist, um Lernerfolge zu erlangen. Im Hirn wird der Neuromodulator Noradrenalin ausgeschüttet, der in geringen Dosen das Hirn allgemein aufnahmebereit macht. Und aus Sicht der Verhaltenspsychologie ist ein zu entspanntes Lernen ohne zusätzlichen Stressor, zum Beispiel auch Termine für Abfragen mündlicher Art oder ähnliches, wenig effektiv. Lernen muss also als positive Anstrengung empfunden werden. Jetzt habe ich euch gut damit vollgelabert, aber ich glaube, ihr seht das ja jetzt nicht unbedingt als positive Anstrengung, wenn ihr jetzt 5 verschiedene Prüfungen schreiben müsst und so weiter. Und das ist eben auch der Punkt. Wie geht es euch denn mit dem Stress, den ihr gerade empfindet?
Ja, also auf jeden Fall nicht positiv.
Nee, gar nicht. Also es ist auch alles so gestresst durch die ganzen Prüfungs, die halt in der Prüfungsphase ziemlich eng aneinander liegen.
Ja, es ist viel zu viel auf einmal irgendwie
gefühlt. Und Sommer noch dazu, wo du eigentlich lieber draußen Zeit verbringen möchtest.
Ja. Das Gefühl, ich muss das machen, das machen, das machen und am Ende mache ich irgendwie gar nichts davon, ja. Weil eigentlich muss ich ja gerade das machen. Aber nee, ich muss das machen. Das
ja,
ist echt,
ich mache auch immer echt exakt nur das, was genau am nächsten Tag zu tun ist.
Oh ja,
weil sonst
kriege
ich einfach nicht hin. Baby Steps.
Ja, genau. Jetzt haben wir ja schon voll viel über Stress geredet und Stress ist wirklich nicht gut für unseren Körper. Vor allem langfristiger Stress, auch in der Schule und im jugendlichen Alter. Und darum soll es ja heute gehen, wie sich eben Stress beim Lernen auswirkt. Und da berichten SchülerInnen in Sekundarstufen darüber, dass sie sehr hohe akademische Stresslevel haben. Und das geht eben auch mit einem sehr schlechten allgemeinen Wohlbefinden einher. Wobei wir hier eben Unterschiede machen müssen zwischen Mädchen und Jungen einerseits und auch zwischen SchülerInnen aus verschiedenen Bildungsschichten. Wobei eben SchülerInnen aus schwächeren Leistungsschichten sich gestresster fühlen als welche im oberen Bereich. Und bei Mädchen und Jungen auch Unterschiede sind, dass Mädchen eine größere Angst haben, wenn es um Schularbeiten geht, als Jungs. Und leistungsstarke Mädchen öfter Angst haben, Fehler zu machen und dadurch eben ihre Leistungen in Tests zu verschlechtern.
Jetzt, wo du sagst, erinnere ich mich voll dran, dass es bei mir früher auch so war. Ich hatte immer das Gefühl, bei mir ist alles so schlimm. Und dann waren so die Jungs in der Klasse immer so, hey, heute gehen wir nachher noch auf den Fußballplatz. Und ich so, Also heftig, aber meine Frage wäre so, wie geht's denn so den Jugendlichen damit und hat das, also das muss ja auch irgendwie auf Auswirkungen auf Gesundheit und Stimmung haben, so zumindest aus meiner Erfahrung.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das können wir alle irgendwie ganz gut persönlich bestätigen, dass sich Stress sowohl psychisch als auch physisch auf unseren Körper auswirkt. Und da haben eben auch Studien, die zukunftsorientiert erforscht wurden, ergeben, dass Personen, die Stress während der Prüfungsphase verspürt haben, viel weniger aktiv waren, obwohl wir doch alle irgendwie noch wissen, wie uns gesagt wurde, wir sollen uns bewegen, wir sollen Lernpausen machen, irgendwie spazieren gehen und dann eben danach besser und fokussierter arbeiten zu können. Und außerdem lässt sich sagen, dass Stress auch zu chronischen Krankheiten führen kann, wie Fettleibigkeit, reduzierte Insulinsensitivität oder auch zu metabolischen Syndromen, wobei das eben auftritt, wenn verschiedene Symptome gemeinsam auftreten, wie Übergewicht, Bluthochdruck und eben ganz andere Sachen. Und schon vor 30 Jahren konnte damals festgestellt werden, dass Stress auch zu einem erhöhten Appetit führt und damit eben einhergehend auch zu einem höheren Körpergewicht. Obwohl ich jetzt erst gedacht hätte, dass man vielleicht durch Stress einfach sein Essen vergisst. Aber vermutlich gibt es nicht ohne Grund den Ausdruck Frustfressen oder auch so Fressattacken in negativen und gestressten Situationen.
Bei mir halt relativ oft so, dass ich dann so, um mein Hirn quasi bei Stange zu halten, noch mehr essen muss oder halt einfach auch so irgendwas da stehen habe, weil ich denke so, ah ja, ich muss doch was essen und dann snack ich so nebenher. Und
ja, so ganz unbewusst.
Am Ende viel zu viel, ja.
Genau. Und da hat selbst die WHO schon 1996 gesagt, dass Schülerinnen gesund sein müssen und emotional stabil, um an Bildung teilhaben zu können. Und das passt ja gar nicht so gut zu der Überlastung, die die SchülerInnen jetzt heutzutage verspüren durch die ganzen Aufgaben in der Schule. Und wir haben es vorhin schon angesprochen, Stress wirkt sich auch maßgeblich auf unsere Stimmung und unser Wohlbefinden aus. Und das kann auch wieder zu schlechteren Leistungen führen. Und wir alle kennen das Gefühl, gestresst zu sein und was es mit unserer Stimmung macht. Und aus der schlechten Laune heraus, durch den Stress können auch viel ernstere Probleme resultieren. Da hat auch die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung festgestellt, dass SchülerInnen Mathematik in den Naturwissenschaften und auch beim Lesen schlechtere Leistung erbringen, eben aufgrund von der Angst und vor Schulaufgaben und Tests. Und in dem Zusammenhang wurde auch oft gesagt, dass eben genau dem nicht genug wirkt sich Stress auch auf unseren Schlaf aus, und zwar auf die Verschlechterung unserer Schlafqualität. Und da fanden WissenschaftlerInnen auch heraus, dass laut einer Studie 42% von über 380 befragten SchülerInnen in den Klassen 9 bis 12 erwähnten, dass Stress eine Behinderung für guten Schlaf ist. Und eine weitere US-amerikanische Studie sagte sogar, dass 90% der Schülerinnen aus den Klassen 9 bis 12 innerhalb der Schulzeit zu wenig schlafen würden. Und die Quelle findet ihr auch in den Shownotes, wie ich vorhin schon Annalena erwähnt hat, zum Nachlesen. Aber jetzt fragt man sich bestimmt, wie diese Zahlen überhaupt zustande kommen und wie generell solche persönlichen Erfahrungen gemessen werden können. Hier gibt es die gute Möglichkeit, persönliche Empfindungen und Erfahrungen zu dokumentieren durch den Self-Report, in dem SchülerInnen eben ganz einfach die Folgen, in unserem Fall von Schlafmangel und von Stress, beschreiben können, mithilfe von einer Skala, wo es halt verschiedene Schweregrade gibt. Und da konnte ganz einfach beantwortet werden, wie gestresst sie aktuell sind. Und damit wurden auch verschiedene Folgen festgestellt, wie eben zum Beispiel Schwierigkeiten in der Konzentration, in der Aufmerksamkeit, schlechtere Noten oder sogar Probleme im sozialen Alltag, also im Klarkommen mit anderen Menschen. Und das kann ja alles nicht Ziel sein von Bildung und Leistungserbringung, wo eben Stress und Schlafmangel viele schwerwiegende Folgen haben, die dann SchülerInnen zu Zigaretten, Schlaftabletten oder Alkohol greifen lassen, was sich ja nochmal viel negativer auf den Körper und auch auf die Gesundheit auswirkt. Genau, diesen Problemen soll entgegengewirkt werden und sie sollen auch vor allem für SchülerInnen erleichtert werden. Aber was tun denn Schulen, dass SchülerInnen weniger gestresst sind? Dazu wird euch jetzt Rasmus mehr erzählen.
Ja, also erstmal grundsätzlich sind Schulen auf Prävention als auf Handlung danach. Denn es wird angenommen, dass 20% der Schüler psychopathologische Symptome haben, also unter einem Burnout leiden oder Depressionen haben, halt sehr stark gestresst sind. Und dementsprechend will man diese Zahl auch möglichst klein halten. Und dafür werden soziale Kompetenzen von der Schule gefördert. Also es gibt positive Zusammenhänge zwischen sozialer Kompetenz und der Leistung in der Schule. Bist du besser eingebunden, hast du auch meistens eine bessere Schulleistung. Aber auch andersrum, wenn du bessere Schulnoten hast, wirst du auch mehr akzeptiert und bist auch besser eingenommen oder eingebunden in der Klasse. Und diese Förderung von sozialer Kompetenz soll präventiv wirken. Und aber es gibt natürlich auch dieses komplette Gegenteil. Also eine Interaktion mit deinen Klassenkameraden kann natürlich auch dazu führen, dass du auf einmal sozial abgelehnt wirst von der Klasse, geoutcastet wirst und dann auf einmal ganz alleine dastehst und dann natürlich in diese psychopathologischen Symptome, wie zum Beispiel Depressionen, verfällst. Und dafür gibt's dann Stressbewältigungsprogramme, also die sind auch nochmal, da lernst du, wie gehe ich mit Stress um, zum Beispiel das Bleib-Locker-Programm von Klein-Hiesling und Lohaus, gibt 5 Schritte. Da wird erst ein Stressmodell erarbeitet, bei dem die Symptome vom Stress verstanden werden sollen. Dann wird analysiert, welche Stressoren man selber hat. Dann wird Unterstützung dafür gesucht. Problemlösetechniken dafür werden gelernt. Ausgleichsaktivitäten gefunden, also was mache ich, wenn ich nicht gestresst sein will. Und Entspannungsverfahren gelernt, also zum Beispiel eine progressive Muskelrelaxation. Und dieses Programm findet man zum Beispiel auch noch heutzutage bei Krankenkassen im Angebot. Und dann kannst du als Lehrer zur Krankenkasse hingehen und dir das Programm holen oder, musst sie anschreiben oder das besorgen. Und in Thüringen zum Beispiel gibt's nochmal ein etwas größeres, besonderes Programm, das heißt Mind Matters. Und das ist ein australisches Programm, das ist in Zusammenarbeit der Landesvereinigung und der BARMER. Und die haben ein Programm, bei dem Lehrer sich anmelden können und bei dem sie ausgebildet werden, um dieses Programm natürlich an der Schule durchzuführen. Dieses Programm geht von der Primarstufe bis zur Sekundarstufe. Es hat sehr interessante Inhalte meiner Meinung nach. Es geht halt einmal darum, wie geht es mir? Dann geht es aber auch noch Prävention gegen Mobbing. Wie sorgen wir dafür, dass in der Schule nicht gemobbt wird? Oder aber auch die psychologischen Auswirkungen. Also was passiert, wenn ich in den neuen Beruf gehe? Weil am Ende der Sekundarstufe 2 gehen ja Schüler meistens in Ausbildung, im Beruf, im Studium, sind neue Sachen. Darauf werden sie halt vorbereitet mit diesem Programm. Aber auch ganz am Anfang, was ist es überhaupt, in der Grundschule zu sein? Wie bilde ich Gemeinschaften? Wie gehöre ich dazu? Das ist meiner Meinung nach ein sehr interessantes Programm. Aber wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr schon mal ein Präventivprogramm in der Schule gemacht? Weil ich kann mich nämlich nicht wirklich daran erinnern, dass irgendwie was gekommen ist. Vielleicht in der Grundschule einmal ganz kurz bei uns. Aber das war halt, der Polizist war da und meinte so, geht nicht mit fremden Leuten.
Ja, wir haben ganz viel so Drogenprävention gemacht, genau. Was ja auch so ein bisschen in die Richtung geht, aber nicht aktiv irgendwie so, Leute, stresst euch nicht.
Ja, das war gar nicht Thema eigentlich. Obwohl das voll wichtig ist, gerade in der Schule.
Ja, das finde ich sehr interessant, weil wie gesagt, es wird halt angeboten, zumeist für Lehrer, dass Lehrer halt lernen können und das dann mit den Schülern durchführen können, damit die Schüler das lernen. Aber irgendwie, ich kenne es halt nicht. Ich habe auch noch keine Person getroffen, die das kennt. Vielleicht könnt ihr mal selber drüber nachdenken, also ihr Zuhörer, ob ihr sowas mal hattet oder ob das bei euch an der Schule angeboten wird oder wurde.
Ich kann mich auch nicht dran erinnern, dass Lehrer uns irgendwas in die Hand gegeben haben, von wegen, ja, so und so geht ihr mit Stress um. Ja. Also
Wir hatten, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so erzählen soll. Wir hatten in der 5. und 6. Klasse, glaube ich, einfach, das hieß Lernen des Lernens. Und da haben wir sowas die Autobahn, also das ist erst so ein Trampelpfad und dann sind die Gedanken. Und ich glaube, da haben wir auch mal gesagt, so, ja, macht einfach direkt, wenn ihr nach Hause kommt, eure Hausaufgaben, dann habt ihr sie gemacht. Das habe ich nicht umgesetzt.
Ja, wir hatten auch Lernen und Lernen. So.
Stimmt. Ja. Ja, Lehren und Lernen. Oder nee, nicht Lehren natürlich nicht. Das ist jetzt erst. Aber Lernen hatte ich. Genau. Ja, doch.
Aber ob es am Stress ging?
6. Klasse, absolut nichts mitgenommen.
Das wäre irgendwie vielleicht hilfreich, wenn das später in der Schullaufbahn nochmal wäre. Oder überhaupt wäre.
Und nicht so wegignoriert wird.
Ja. Naja, in der 6. Klasse denkst du so, ja, wofür brauche ich das? Bist du nicht unbedingt so Feuer und Flamme dafür, bist nicht unbedingt so da drinnen dabei.
Das war so ein richtiges Fach, was man einfach easy gut schwänzen hätte können.
Ja. Da warst du vielleicht auch nicht so gestresst.
Ja, und jetzt merken wir uns
auch. Da war das noch nicht sinnvoll, da war das noch nicht nötig.
Ja, und jetzt merken wir, jetzt brauchen wir das.
Andererseits sehe ich aber auch meinen kleinen Bruder, der jetzt in der 10. Klasse ist, der sagt seit der 7. Klasse, oh, es wird alles immer schlimmer. Und ich so, genieß die Zeit, oh mein Gott.
Es wird nur noch schlimmer.
Ja. Aber sowas immer wieder wäre vielleicht ganz schlau.
Ja.
Okay, wir haben ja jetzt einiges darüber geredet, wie SchülerInnen in der Schule so mit solchen Programmen unterstützt werden können. Aber was könnt ihr zu Hause, was können wir persönlich für uns eigentlich machen? Natürlich wäre es da am besten, so am Urproblem anzusetzen, um den Stress gar nicht erst so überwältigend werden zu lassen, wie das ja manche Präventionsprogramme auch versuchen. aber das ist halt nicht immer möglich. Trotzdem gibt es dafür und auch für Situationen, in denen ihr schon gestresst seid oder für den Umgang nach so einer Situation, James Gross. Der gute Mann hat nämlich eine Menge dazu geforscht und dabei rausgekommen sind 5 Theorien zur Emotionsregulation, die sich großartig auch auf Stress übertragen lassen. Und zwar ist es ja auch, also es gibt ja die Möglichkeit, stressige Situationen einfach zu vermeiden. Das ist dann Situationsselektion. Ich gehe einfach nicht zu meinem Seminar hin. Aber das ist auch Situationen wählen, die so wenig stressig wie möglich sind. Zum Beispiel, ich gehe mittags einkaufen, wo weniger los ist, statt halt abends, wo es übel voll ist. Aber auch aktiv Situationen suchen, die uns gut tun. Zum Beispiel Filme schauen mit Freunden oder in die Badewanne legen. Und hierbei ist es aber wichtig, dass wir Kurzzeit- und Langzeiteffekte berücksichtigen. Gross beschreibt das am Beispiel einer schüchternen Person, die kurzzeitig eben weniger gestresst dadurch ist, dass sie zum Beispiel nicht zu einer Party geht, also soziale Situationen, das, was sie stresst, zu vermeiden, aber langfristig dadurch dann halt möglicherweise sozial isoliert wird. Und wir haben ja schon von Rasmus gehört, dass das absolut nicht das Ziel sein kann oder soll, muss man immer bedenken, wenn man jetzt Situationsselektion betreibt. Auf unsere Prüfungssituation, in der wir ja jetzt alle sind, bezogen wäre das zum Beispiel halt, ich habe mir vorgenommen, fürs nächste Semester weniger Veranstaltungen gleichzeitig zu besuchen, damit so die Workload von vornherein geringer ist einfach. Oder halt der Versuch, Dinge so früh zu erledigen und zu planen, dass man nicht mit allem auf einmal konfrontiert ist. Aber wie wir alle wissen, klappt das nicht immer. Und wenn das scheitert, kann man auf Situationsmodifikation zurückgreifen. Und zwar ist es relevant in Situationen, in denen man eben schon ist, in denen man sein muss. Und da kann man dann Sachen, Faktoren modifizieren, dass der Stress weniger wird. Zum Beispiel das Thema wechseln, wenn bei Familiengesprächen unangenehme oder kontroverse Themen angesprochen werden. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, okay, ich muss jetzt lernen oder ich muss jetzt diese Hausarbeit schreiben, dann suche ich mir einen Ort, an dem ich das bestmöglich machen kann. Bei mir ist es, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei mir wechselt das richtig oft. Also manchmal bin ich lieber zu Hause, an manchen Tagen brauche ich so die Atmosphäre in der Bib. Oder ich mache mir halt ein kühles Getränk oder ich höre gute Musik oder so, eben um die Situation, die jetzt halt so ist, wie sie ist, so angenehm wie möglich zu gestalten. Und das habe ich mittlerweile auch ganz gut raus. Was man in solchen Situationen auch machen kann, ist, dass man seine Aufmerksamkeit gezielt einsetzt. Und hier geht es, glaube ich, weniger um Lernsituationen als um so stressige Alltagssituationen. Also man nimmt die Aufmerksamkeit weg von einem stressigen Punkt und lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf schöne Gedanken oder Aspekte einer Situation und versucht dann so positive Emotionen absichtlich zu stimulieren. Also das ist praktisch in Lernpausen oder wenn einem gerade wirklich alles zu viel wird, dass man einfach mal so ein bisschen aus dem Kopf rauskommt, ist das eine richtig gute Methode dafür. Was so ein bisschen damit zusammenhängt, ist kognitive Veränderung. Also wir, hier sind wir wieder bei unseren Freunden Eustress und Distress, positiver und negativer Stress. Weil wenn eine Situation schon selektiert und oder modifiziert wurde, können wir unsere Einstellung zur Situation trotzdem noch ändern. Wir können das schon übel früh lernen, zum Beispiel dadurch, wie unsere Eltern darauf reagiert haben, wenn wir uns verletzt haben, hingefallen sind. Weil Kinder, deren Eltern erschrecken und die Situation als schlimm oder beängstigend bewerten, die meinen viel häufiger auch bei kleinen Verletzungen als Kinder, deren Eltern weniger aufgeregt sind oder sogar lachend reagieren. Und genau so können wir unsere Einstellung zur Situation ein bisschen beeinflussen. Gross nennt zum Beispiel die Situation vor einem Auftritt, die von dem man nervös ist, die man dann entweder als Lampenfieber bewerten kann, also oh, ich habe Angst davor, das ist eine schlimme Situation, oder dass man das als ich hype mich jetzt auf bewertet, also dass dieser Stress so ein aufgeregtes Kick, genau das, so kann man das dann eben auch bewerten. Wir können also quasi die Stress zu Eustress modifizieren und das ist übel heftig. Aber wahrscheinlich am wichtigsten für den Langzeitumgang mit Stress, weil das den tatsächlichen Umgang mit Emotionen und Stress und den Ausdruck dessen beschreibt, ist die Reaktionsmodulation. Also ich moduliere oder verändere meine Reaktion auf den Stress. Also spreche ich darüber, wie es mir geht, so wie wir vorhin drüber gesprochen haben, ey, es geht uns nicht so gut. Oder werde ich einfach grantig und unfreundlich? Baue ich den Stress im Sport ab? Fresse ich das einfach in mich hinein? Aber auch Drogenkonsum kann eben eine Form der Reaktionsmodulation sein. Und hier muss man natürlich wieder an die Langzeitfolgen denken. Es ist also so das Ziel, dass wir die Reaktionen auf den Stress so hilfreich und sinnvoll wie möglich gestalten. Und ich mache zum Beispiel morgens oft Yoga, Das hilft mir, so ein bisschen runterzukommen, entspannen, also Stress abbauen. In ganz vielen Kursen oder Programmen, das geht's auch um Sport, um Bewegung, weil es nämlich viel einfacher ist, den Körper zu beeinflussen als das Gehirn oder Emotionen direkt. Deswegen ist das, was eben so oft gesagt wird, was immer so ein bisschen wie so eine Floskel klingt, aber das ist einfach sinnvoll. Und alle diese Prinzipien, alle diese 5 Theorien sind absolut im Alltag anwendbar und werden auch von vielen Kursen benutzt. Die AK zum Beispiel bietet auch eine Reihe an Kursen zum Stressmanagement an. Einen von denen habe ich mal angefangen. Und da lernt ihr erstmal euer eigenes Stressempfinden kennen und erfahrt dann, wie ihr persönlich einige Taktiken in euren Alltag integrieren könnt. Also haben wir auch schon gelernt. Und das ist nämlich der springende Punkt. Alle diese Theorien sind natürlich wissenschaftlich fundiert, wurden erprobt und getestet, auch mit einigem Erfolg. Aber im Endeffekt wisst ihr ja inzwischen, Stress und Stressempfinden sind komplett individuell. Deshalb ist am Ende das Wichtigste, hört auf euren Körper. Für mich sieht das so aus, dass ich dann eben manchmal auch kein Yoga mache, wenn ich eben nicht die Zeit dazu habe oder mir an anderen Tagen die Zeit nehme, weil ich jetzt weiß, okay, mein Körper braucht das. Denn ganz kurz gesagt, ihr könnt euch Situationen aussuchen, in die ihr euch begebt. In Situationen, die sein müssen, könnt ihr diese versuchen, angenehmer zu gestalten. Ihr könnt eure Aufmerksamkeit gezielt verschieben oder fokussieren und eure Einstellung zur Situation beeinflussen. Und wenn die Action vorbei ist, dann kommt runter, achtet auf euren Körper und sucht einen Weg, der für euch gut ist, um eurem Stress Ausdruck zu verleihen und ihn rauszulassen. Weil das am Ende das ist, was für jeden am besten funktioniert.
Ja, richtig cool. Danke für die ganzen Tipps. Solche Programme könnte man echt eigentlich in Schulen mal einführen, gerade so AOK extern irgendwie in die Schulen kommen lassen.
Zum Schluss wollten wir jetzt nochmal den Bogen spannen zu dem Bildungsmythos vom Anfang. Der Mythos war ja, man benötigt Stress, um zu lernen. Und wir stimmen diesem Ganzen grundsätzlich zu. Aber der richtige Umgang mit diesem Stress ist eben essentiell. Und zu viel Stress und schlechtes Stressmanagement können schlimme Folgen haben.
Genau, deswegen passt auf euch auf und wir hoffen, ihr hattet ganz viel Spaß mit der Folge und konntet einiges mitnehmen. Schaut auch gerne bei den anderen Folgen von Besserwissen vorbei und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr uns ganz einfach unterstützen. Ihr könnt sie auf Social Media teilen und sie euren Freunden und Bekannten empfehlen. Vielen Dank dafür. Eure Besserwisser.